Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Den Liberalismus, den gibt es schon ziemlich lange. Angefangen hat das, ihr erinnert euch, mit der Aufklärung im 17. Jahrhundert. Da ging es um bürgerliche Rechte, um Demokratie, Eigentum und natürlich um Freiheit. Diese Freiheit, die galt aber lange nur für weiße Männer. Der Feminismus hat das lange kritisiert und heute, so 300 Jahre später, haben wir immer noch keine vollständige Gleichberechtigung. Da stellt sich schon die Frage, kann man das Patriarchat überhaupt abschaffen und den Liberalismus behalten? Genau darum geht es heute bei uns im Hörsaal. Ich bin Nina Bust-Bartels und unsere Rednerin heute ist Gülay Çala.
Das Gleichheitsversprechen kann gar nicht erfüllt werden, nämlich genau aufgrund der patriarchalen Beschaffenheit der liberalen Ordnung. Es ist strukturell eingeschrieben, und zwar so strukturell, dass einfach nur eine Erweiterung nicht dazu führt, dass wir das Problem lösen können. Die Ausschlüsse, die Diskriminierung, die Marginalisierung wird immer wieder reproduziert. Emanzipation ist eben kein individuelles Unterfangen, sondern ein Zustand innerhalb der Gemeinschaft. Die Vorstellung, dass Gemeinschaft, Communities, der Ort der Emanzipation sind. Und dass die individuelle Selbstbestimmung dann doch gar nicht so im Zentrum steht.
Gülay Çala ist Politikwissenschaftlerin an der Freien Universität Berlin. Und in ihrem Vortrag, den ihr heute hört, da beschreibt sie verschiedene feministische Strömungen und wie die das liberale Skript bzw. die liberale Ordnung kritisieren. Einige Feministinnen sagen nämlich, Freiheit und diese ganzen Rechte, die müssen einfach auch für Frauen gelten, nicht nur für Männer. Und andere Feministinnen, die halten dagegen. Die meinen, das funktioniert so nicht. Patriarchat und Liberalismus, die sind so stark verwoben, innerhalb der liberalen Ordnung ist überhaupt keine Geschlechtergerechtigkeit möglich. Diese Feministinnen finden, wir müssen ganz neu denken. Wir müssen sogar weg davon, das Individuum ins Zentrum zu stellen. Und in ihrem Vortrag dröselt Gülay Çala euch das auf. Was gibt es eigentlich für verschiedene feministische Strömungen? Es gibt liberale Feministinnen, Radikalfeministinnen, Queerfeministinnen und so weiter. Und auf welche Art und Weise kritisieren die jeweils den Liberalismus? Gehalten hat sie ihren Vortrag am 16. Januar 2023 an der Freien Universität Berlin. Und zwar im Rahmen der Reihe Offener Hörsaal zur Kritik und Vernunft des liberalen Skripts. Veranstaltet wurde die Reihe vom Exzellenzcluster Contestations of the Liberal Script, das von der deutschen Forschungsgemeinschaft DFG gefördert wird. Der Vortrag, den ihr jetzt hört, heißt Geschlechtergerechtigkeit im liberalen Skript – feministische Perspektiven.
Sie haben sicherlich schon in den vergangenen Vorlesungen und Debatten gehört, dass es eine Gleichzeitigkeit gibt von Inklusion und Exklusion im liberalen Skript. Und ich möchte mit ein paar Vignetten beginnen, um dieses Problem und dieses Spannungsverhältnis zunächst einmal darzulegen. Wir beginnen mit der Französischen Revolution und den Frauenrechten. Und hier die erste Vignette, auf die ich hinweisen möchte, ist ein geschlechtsspezifischer Ausschluss im liberalen Skript. Zunächst einmal sozusagen die Einforderung der gleichen Rechte aller, die Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit. Und die Brüderlichkeit ist natürlich ein Diktum, das nur bestimmte Gruppen von Männern ins Zentrum dieser Gleichheitsforderung stellt. Und gleichzeitig Frauen dann später in der Konstitution der Republik doch ausgeschlossen hat, sehr massiv ausgeschlossen hat. Ich werde darauf dann später nochmal zurückkommen. Aber es gab sozusagen eine sehr starke Einforderung der Frauenrechte. Sie sehen auf einem Bild, wie Frauen auf den Versailles stürmen am 5. Oktober 1789, also Teil dieser Revolution waren. Ja, und gleichzeitig dann aber später ausgeschlossen wurden und nicht die gleichen Rechte erhielten wie die Mitkämpfer an ihrer Seite. Olympe de Gouges hat eben diese Rechte sehr dezidiert eingefordert und landete in Folge auf dem Schafott. Ja, also das heißt auch sozusagen die Einforderung der Rechte, die festgeschrieben sind, ist umstritten und nicht zwingend gegeben und selbstverständlich. Eine weitere Vignette ist nicht nur der geschlechtsspezifische Ausschluss, sondern Ausschlüsse innerhalb der Gruppe der Frauen. Es gab den Kampf, das wissen Sie, um das Frauenwahlrecht. Und vor allem in den USA, aber weltweit gab es immer diese Kämpfe um das Frauenwahlrecht. Ich habe hier ganz spezifisch den US-amerikanischen Kontext als Vignette. Sie sehen auf dem einen Bild eine Suffragettenparade in New York 1912. Aber gekämpft wurde für das Frauenwahlrecht schon weitaus früher. Es gab also eine sehr starke Bewegung, die dafür sich einsetzte, dass eben Frauen auch wählen dürfen. Und die dann nach der Abschaffung der Sklavenhaltung damit haderte, wie sie mit dem Recht anderer umgehen auf Wahlrecht, ja, zu wählen, frei wählen zu dürfen. Es gab eine Spaltung, auch innerhalb von weißen Frauen, innerhalb der bürgerlichen Suffragettenbewegung, im Hinblick darauf, ob nun auch schwarze Frauen wählen dürfen sollen oder nicht. Und was ganz wichtig ist, ein sehr wichtiger Moment der Kämpfe um das Frauenwahlrecht war der Frauenkongress 1851 nach der Abschaffung der Sklaverei, das damals von der sehr wichtigen Suffragetten Frances Dana Barker Gage ins Leben gerufen wurde. Es wurde ein Frauenkongress beschlossen in Akron, Ohio. Und diese Suffragettin war gegen Sklavenhaltung. Sie war eine Abolitionistin einerseits. Und gleichzeitig stand sie auch für das Frauenwahlrecht oder für das Wahlrecht für schwarze Menschen, für ehemalige Sklaven. Allerdings, und das ist ganz zentral, war das nicht unbedingt weit verbreitet, auch nicht innerhalb der Gruppe der Suffragetten, wie in dem Buch von Gabriele Dietze sehr eindrücklich dargelegt wird. Ganz wichtig ist, dass während dieses Frauenkongresses, das stieß nicht unbedingt auf Gegenliebe, dass so ein Kongress stattfindet. Die Männer wohnten dem bei und argumentierten, dass doch Frauen nicht das Wahlrecht bekommen könnten, weil sie nicht gleichermaßen arbeiten würden wie Männer und auch nicht so hart arbeiten würden wie etwa Sklaven. Daraufhin stand Sojourner Truth auf. Sie war eine ehemalige Sklavin, die dann natürlich im Zuge des Abolitionismus befreit wurde. Und die sprechen wollte vor dem Kongress, aber Frauen innerhalb des Kongresses sich dagegen wandten und sie davor hindern wollten, dass sie aufsteht und für Frauen, für weiße Frauen spricht. Und nichtsdestotrotz tat sie das. Und zwar mit den folgenden Worten. Und ich möchte zitieren und vorlesen von dem sehr berühmten Zitat und von der sehr berühmten Rede "Ain't I a Woman?". Sie sagt, ich nehme die deutsche Übersetzung, sehen Sie mich an, sehen Sie sich meinen Arm an. Ich habe gepflügt, gepflanzt und die Ernte eingebracht und kein Mann hat mir gesagt, was zu tun war. Bin ich etwa keine Frau? Ich konnte so viel arbeiten und so viel essen wie ein Mann, wenn ich genug bekam und die Peitsche konnte ich genauso gut ertragen. Bin ich etwa keine Frau? Ich habe 13 Kinder geboren und erlebt, wie die meisten von ihnen in die Versklavung verkauft wurden. Und wenn ich um sie weinte, hörte mich keiner außer Jesus, bin ich etwa keine Frau. Zitat Ende. Das war sozusagen das Einstehen für das Recht, wählen zu dürfen, auch als schwarze Frau. Und gegen die Position, dass etwa Frauen nicht imstande seien, politisch agieren zu können, wählen zu können und sich an dem politischen und öffentlichen Leben zu beteiligen. Was Sie hier sehen, ist bereits eine ganz starke Auseinandersetzung darum, wer eigentlich eingeschlossen ist in das Gleichheitsversprechen des liberalen Skriptes. Und dass es nie einfach eine Selbstverständlichkeit war, aber immer eine Folie bot, um Forderungen zu formulieren einerseits, aber gleichzeitig diese Forderungen immer umstritten waren. Es wurde gerungen darum, wer nun dazugehört und wer nicht. Und es zog sich und es zieht sich bis heute durch wie ein roter Faden. Die Frage, die sich stellt, ist, von welchen Frauen sprechen wir? Das wurde in der zweiten Welle der Frauenbewegung weiterhin thematisiert. Das, was schon viel früher begonnen hat und was später mit dem Begriff der Intersektionalität aufgegriffen wurde, ich komme darauf nachher noch zu sprechen und werde erklären, was das bedeutet. Diese Vielschichtigkeit von Ungleichheitsverhältnissen, das ist etwas, worauf viele verschiedene Frauenbewegungen hinweisen, verschiedene Gruppen hinweisen und immer wieder betonen, dass eben einfach nur dieses Gleichheitsversprechen eben nicht immer für alle gilt, sondern dass wir in einer Gesellschaft leben, die durchzogen ist von sich überschneidenden Ungleichheitsverhältnissen. Die Combahee River Collective, ein Kollektiv von schwarzen Feministinnen und Feministinnen of Color, haben in den 60er und 70er Jahren ganz klar genau diese Verhältnisse auf den Punkt gebracht und haben 1977 ein Statement herausgebracht, in der sie auf die sogenannten, ich zitiere, Systems of Oppression verweisen, die sich überschneiden und sich gegenseitig verstärken. Diese Systems of Oppression, die wirksam sind in der Gesellschaft, dabei handelt es sich beispielsweise eben um Sexismus, Rassismus, Kapitalismus, Homo- und Transphobie, um es auch nochmal zu erweitern. Das heißt also, diese Systems of Oppression führen dazu, dass Menschen in sehr unterschiedlicher Weise in dieser Gesellschaft positioniert sind, diskriminiert werden, marginalisiert werden und eben nicht die gleichen Chancen haben. Und eine weitere Frage, die sich natürlich stellt, wenn wir von welchen Frauen sprechen, ist natürlich auch die Frage der Pluralität von Geschlechtsidentitäten. Von wem sprechen wir, wenn wir von Geschlechtergerechtigkeit sprechen? Können wir eine Geschlechtergerechtigkeit überhaupt erlangen, ohne über eine Diversität von Geschlechtsidentitäten zu sprechen? Das waren erstmal kleine Einblicke, um zu zeigen, wo die Probleme liegen und wo sozusagen die Auseinandersetzungen stehen. Und worauf ich heute meinen Fokus legen werde, ist auf die folgenden Fragen. Ich möchte heute diskutieren, wie das liberale Skript vom Feminismus herausgefordert wird. Und nun ist Feminismus im Singular natürlich nicht ganz richtig, weil es verschiedene Strömungen gibt, Feminismen gibt, in verschiedenen Weltregionen ebenfalls sehr unterschiedliche Strömungen gibt. Deshalb möchte ich weiter fragen, wie nun die verschiedenen feministischen Strömungen zum liberalen Skript stehen. Wobei ich natürlich hier nicht den Anspruch auf eine Vollständigkeit habe in der Kürze der Zeit. Allerdings möchte ich grob sozusagen einen Überblick geben und gemeinsam mit Ihnen diskutieren, wo nun diese Strömungen sich jeweils positionieren. Und ich möchte weiter die Frage stellen, ob wir Muster der Herausforderung erkennen können. Und das möchte ich diskutieren vor dem Hintergrund von zwei Kriterien. Mein Argument ist, dass der Grad der Herausforderung des liberalen Skriptes variiert abhängig davon, erstens, welche Bedeutung dem Ziel der individuellen Selbstbestimmung zugewiesen wird und zweitens, hängt diese Herausforderung oder der Grad der Herausforderung davon ab, welche Rolle staatlichen Institutionen zugewiesen wird, beziehungsweise welches Verhältnis diese Gruppen und Strömungen zum Staat haben. Natürlich könnte man jetzt noch eine ganze Reihe anderer Kriterien heranziehen, aber ich belasse es erstmal bei diesen zweien. Sie werden sehen, warum. Und das Bild kann natürlich noch mal verkompliziert und komplexer gestaltet werden. Aber erst einmal diskutiere ich das entlang dieser Kriterien. Und vor diesem Hintergrund komme ich zu drei Formen der Herausforderung. Und so möchte ich auch meinen Vortrag strukturieren. Nämlich erstmal die Herausforderung ersten Grades, was ich simpel als eine Erweiterung des liberalen Skriptes bezeichne. Hier geht es in erster Linie darum, dass kritisiert wird, dass das liberale Skript nicht seinen eigenen Ansprüchen gerecht wird und dass es deshalb erweitert werden müsse. Es wird aber gleichzeitig von der Universalität des liberalen Skriptes ausgegangen und es gibt ein Vertrauen in die Institutionen der liberalen Ordnung und die Verfahrensweisen natürlich. Das heißt, es gibt eine positive Bezugnahme auf Staatlichkeit und Staat. Die zweite Herausforderung ist die Herausforderung des zweiten Grades, die ich eine Veränderung nenne. Hier bewegen wir uns nicht wirklich raus aus dem liberalen Skript, auch wenn das vielleicht manchen später nicht passen wird, aber da bin ich mal gespannt, wie wir das diskutieren. Aber wir sind immer noch innerhalb des liberalen Skriptes. Ausschlüsse, so das Argument, könnten nicht durch eine simple Erweiterung überwunden werden, weshalb eine Veränderung des Bewertungssystems angestrebt wird, also dass wir schon umdenken mit dem Ziel, die institutionellen Verfahrensweisen, aber auch Strukturen zu verändern. Aber die Idee der individuellen Selbstbestimmung bleibt bestehen. Drittens haben wir es mit einer Herausforderung dritten Grades zu tun. Und hier spreche ich von Counterscripts, also von Gegenentwürfen zum liberalen Skript. Und hier geht es um grundsätzlich andere Vorstellungen davon, was als emanzipatorisch gilt. Also das heißt, das Individuum als solches steht nicht mehr so sehr im Zentrum. Und gleichzeitig sprechen wir von anderen emanzipatorischen Praktiken, die hier ins Zentrum gestellt werden. Und was wir sehen können bei dieser Dreiteilung ist, die ersten zwei bewegen sich im liberalen Skript, wobei ich auch durchaus hinterfragen würde, ob es überhaupt ein Jenseits des liberalen Skriptes gibt. Aber die dritte Variante hat zumindest Gegenentwürfe und könnte sozusagen als eine Contestation von außen betrachtet werden. Und dieses Außen ist nicht geografisch oder regional zu sehen, sondern hat tatsächlich etwas mit dem Verständnis von individueller Selbstbestimmung und einem Verständnis der liberalen Ordnung oder dem Stellenwert der Institutionen in der liberalen Ordnung zu tun. Ich komme zu der Herausforderung des ersten Grades. Was Sie hier sehen, ist eine Statistik des Statistischen Landesamtes in Baden-Württemberg. Dort wurde mal zusammengefasst in einer Grafik sehr schön, wann das aktive Wahlrecht für Frauen eingeführt wurde. Ja, nach Anzahl der Staaten und Zeitraum weltweit. Was meinen Sie denn, welches das erste europäische Land war, in dem das Frauenwahlrecht eingeführt wurde? Ach, bitte sehr. Richtig, richtig. Und zwar 1906. Also Finnland war sozusagen Vorreiterin in Sachen Frauenwahlrecht. Was meinen Sie, Russland? Wann war Russland dran? Ja, bitte. 1917. Wir haben das nicht ausgemacht, ja? Also das sieht jetzt fast so aus, als hätten wir das abgesprochen, haben wir aber gar nicht. Wunderbar. So, Frankreich 1944, nur um das mal als Beispiel zu nehmen, USA 1920, ja, wobei Sie müssen wissen, die Einführung des Frauenwahlrechts war häufig, also auch in Stufen und erstmal mit ein paar Einschränkungen, ne, so zum Beispiel wurde das Frauenwahlrecht festgemacht an der Fähigkeit, Steuern zu zahlen, ja, beispielsweise, oder an Besitz. War ja klar, dass dann Frauen de facto nicht wirklich teilhaben konnten, politisch. Aber diese Regelungen wurden dann später abgeschafft. Oder in den USA, ganz interessant, ging das immer hin und her. Viel früher wurde natürlich das Wahlrecht eingeführt. Allerdings gab es da auch zu Beginn Einschränkungen in der Form, dass beispielsweise nur jene, die lesen und schreiben konnten, mit einbezogen wurden. Das waren die sogenannten auch Jim Crow-Gesetze, die dann bestimmte Personen, natürlich vor allem schwarze Frauen, aber überhaupt Schwarze, ausgeschlossen haben. Das heißt also, das Wahlrecht ist etwas, wenn Sie sich das mal anschauen, wirklich etwas außerordentlich Umstrittenes. Und jetzt stelle ich mal weiter eine Frage, ich bin noch nicht ganz fertig. Also die Schweiz ist natürlich immer so das Beispiel, was nicht so gut dasteht, ne, mit 1971. Aber welches europäische Land ist das letzte Land, das das Frauenwahlrecht eingeführt hat? Wissen Sie das? Und wann? Bitte? Nee? Ich dachte auch mal Schweiz, aber Liechtenstein. 1984. Müssen Sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 84. Genau, also das ist doch erst einmal frappierend. Die Kritik seitens jener, die sozusagen trotzdem an diesem Ziel der individuellen Selbstbestimmung festhalten, ist, dass das liberale Skript, die liberale Ordnung, eigentlich gar nicht in dem Maße das Gleichheitsversprechen einhält und ihm gar nicht gerecht wird, wie es das eigentlich beansprucht, so zu tun. Ja? Also, das ist die ganz zentrale Kritik. Und Ute Gerhards spricht davon, nicht nur, dass bestimmte Rechte gar nicht gewährleistet wurden in der Vergangenheit und zum Teil immer noch nicht gewährleistet werden. Ja? Also, natürlich haben wir vieles erreicht, aber Sie sehen an den Beispielen mit dem Wahlrecht, ja, bis 84, also wie umstritten so etwas Simples wie ein Frauenwahlrecht ist. Ja? So. Also das heißt, wir sind noch nicht so weit. Und Ute Gerhards geht sogar weiter und sagt, und selbst wenn bestimmte Rechtsnormen in Kraft getreten sind, gibt es eine Diskrepanz eben zwischen der Rechtsnorm und der Rechtswirklichkeit. Also so, wie es tatsächlich bei uns letztlich aussieht. Das heißt also, vor allem Gleichheitsfeministinnen oder liberale Feministinnen standen immer sehr stark dafür ein, genau den Anspruch des liberalen Skriptes eben auch auf Frauen zu beziehen und die gleichen Rechte wie Männer zu erlangen. Ich möchte ganz kurz auf einige hier eingehen, weil wir haben ja immer gemeinhin diese Unterscheidung zwischen Liberalfeministin, Radikalfeministin und so weiter und so fort. Und werde nachher auch auf die anderen zu sprechen kommen. Aber im Grunde genommen möchte ich doch ein ganz wichtiges Argument hier bringen, nämlich, dass auch liberale Feministinnen in gewisser Weise recht radikal waren. Anders radikal, aber radikal. Ja? Nämlich in dieser Hinsicht, dass sie zutiefst die Institution der Ehe kritisiert haben. Betty Friedan hat in ihrem Buch The Feminist Mystique 1963 eine Studie gemacht, Interviews. Es ist ein sehr dichtes Buch mit sehr vielen Zitaten, in der sie zeigt, dass dieses Bild der glücklichen amerikanischen Hausfrau, wie wir es von den Werbungen kennen, wie wir es aus den 50ern und 60ern, diese Abbildungen kennen, dass das eigentlich gar nicht so existiert. Und das war schon ziemlich schockierend und bahnbrechend zu dieser Zeit, als es veröffentlicht wurde, weil die Zitate davon zeugen, vor welchen psychologischen Problemen Ehefrauen, Hausfrauen stehen. Also es ist wirklich die Rede von sozusagen Tablettensucht, von nicht nur Langeweile, sondern tatsächlich Depressionen. Ja, also es werden diese Situation der Frauen wird auf den Punkt gebracht. Also es ist ein sehr eindrückliches Buch, in dem gezeigt wird, wohin eigentlich diese geschlechtliche Arbeitsteilung im Zuge, nämlich der Institution der Ehe, führt. Die klassische Arbeitsteilung. Susan Moller-Okin, eine Theoretikerin, eine feministische politische Theoretikerin und gleichzeitig auch Gleichheitsfeministin und liberale Feministin, geht sogar noch einen Schritt weiter. Also der zentrale Punkt hier ist, dass beide oder diese Theoretikerin und Autorin immer davon ausgehen, es gibt eigentlich keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen, sondern sie werden dahin sozialisiert. Und vor allem Susan Moller-Okin weist darauf hin, dass in der Antizipation der Ehe Frauen, Mädchen dahin sozialisiert werden würden, eine gute Ehefrau zu werden und Mutter zu werden. Also eine zutiefst heteronormative Vorstellung von Familie, von einer Lebensweise. Also nicht nur heteronormativ, sondern auch tatsächlich sehr stark sozusagen nach bestimmten Rollenmustern, die nicht aufgebrochen wurden. Und die Kritik ist, dass es eben nicht nur die freie Entscheidung etwa der Frauen sei, ne, sondern dass diese Institution, diese gesellschaftliche Institution der Ehe genau dazu führe. Also, dass es gar keine andere Möglichkeit gäbe, aus dem auszubrechen. Das Gleichheitsversprechen wird darin gesehen, des liberalen Skriptes, dass der Staat dafür sorgen muss, dass es zu einer Art Demokratisierung in den Familien kommt. Aber vor allen Dingen, dass Frauen den gleichen Zugang, die gleichen Chancen bekommen, um auf dem Arbeitsmarkt tätig sein zu können oder um überhaupt rauskommen zu können aus dem Haushalt, aus dem Privaten. Also diese Trennung, die wirklich konstitutiv ist, aber vor allem die Institution, das ist ganz zentral, die Institution der Ehe. Das heißt also, hier gibt es noch die Vorstellung, dass der Staat die Voraussetzungen dafür schaffen kann, dass Frauen gleichberechtigt sein können, obwohl die Kritik sehr radikal ist. Und wenn Sie die Texte lesen würden, also sie sind auch in ihrer Sprache schon radikal für ihre Zeit. Und nichtsdestotrotz werden nicht grundsätzlich die Eckpfeiler der liberalen Ordnung hinterfragt. Aber was ganz zentral ist, und deshalb möchte ich nicht nur sagen, dass sozusagen liberale Feministinnen plädieren nur für eine Erweiterung des liberalen Skriptes, wohingegen andere viel radikaler für eine Veränderung plädieren. Nein, wir haben sozusagen diese Vorstellung, die positive Bezugnahme auf den Staat in verschiedensten Strömungen, so beispielsweise auch in queer-feministischen Strömungen, auch in sozusagen Transaktivisten, hold the liberal script accountable, könnte man sagen. Also sagen sozusagen, es gibt diese Vorstellung, Vorstellung, wir haben bestimmte Rechte und diese Rechte sind sozusagen umzusetzen. Und das zeigt besonders eindrücklich die Analyse von Paisley Currer, ein unglaublich gutes Buch zu Transrechten und zur Rolle von Staat und Staatlichkeit zur Herstellung eben dieser Rechte. Ja. Also wir sehen an dieser Stelle, dass das nicht nur klassische, binär sozusagen arbeitende, liberale Feministinnen sind, die sich positiv auf die staatlichen Institutionen beziehen, sondern eben auch viele andere aus den unterschiedlichen Strömungen. Was ganz interessant ist, dass die Grenzen auch verschwimmen. Also das sehen wir ganz besonders bei schwarzen Feministinnen und insbesondere auch bei Kimberly Crenshaw. Das ist eine Rechtswissenschaftlerin, die fordert, dass die intersektionale Perspektive in die Analyse von Rechtspraktiken hinzugefügt wird, aber dass auch sich die Rechtspraktiken entsprechend verändern. Ja? Und was Kimberly Crenshaw gemacht hat, Ende der 80er Jahre, und das war wirklich sehr bahnbrechend für die feministische Theoriebildung, sie kritisiert die US-amerikanische Antidiskriminierungsrechtsprechung und argumentiert eben, dass wir eine eindimensionale Perspektive überwinden müssen. Sie nennt das Single Access Framework. Und sie argumentiert, und ich zitiere: Single Access Framework erases Black women in the conceptualization, identification and remediation of race and sex discrimination by limiting inquiry to the experiences of otherwise privileged members of the group. Und sie zeigt das, was sie meint damit, also warum bestimmte Gruppen wegfallen oder bestimmte spezifische Diskriminierungsformen aus dem Blick geraten, zeigt sie am Beispiel von Fällen, von konkreten Rechtsfällen. Am Beispiel einer Klage von 5 Frauen gegen General Motors. Sie müssen sich vorstellen, also im Kontext gesehen, General Motors hat vor dem Civil Rights Act 1964, ja, als sozusagen mit dem Civil Rights Act wurde die Diskriminierung verboten auf Grundlage von Race, Hautfarbe, Religion, Geschlecht und Herkunft, nationale Herkunft. Das wird verboten und zwar erstens wird das Wahlrecht wirklich universell festgeschrieben. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass das so ein Back and Forth war, immer so ein Hin und Her. Also einerseits gab es das Wahlrecht, andererseits wurde es wieder durch die Jim Crow-Gesetze eingeschränkt und so weiter. Aber hier mit diesem Gesetz wurde es festgeschrieben. Das andere ist, dass die Rassentrennung verboten wurde und das dritte ist, dass sozusagen Diskriminierung am Arbeitsplatz ebenfalls verboten wurde auf der Basis dieser Differenzkategorien. Was allerdings passierte, ist, dass vorher, also Frauen, wie gesagt, wurden vorher nicht eingestellt, aber Männer durchaus, schwarze Männer, ja, und weiße Frauen sowieso auch. Das heißt also, die Kündigungswelle, die durchgeführt wurde in General Motors, wurde nach dem Senioritätsprinzip, ist Ihnen sicherlich bekannt, ist häufig ein Ansatz in Firmen, dass nach dem Senioritätsprinzip Personen gekündigt wird. Und es waren in erster Linie schwarze Frauen, weil sie natürlich diejenigen waren, die als allerletzte eingestellt wurden, eben aufgrund dieser Gesetze. Ja? Nicht, weil sie verunwillig gewesen wären zu arbeiten, nein, sie durften nicht arbeiten vorher. Und genau das haben sie kritisiert. Aber sie haben geklagt gegen General Motors, nämlich dass hier eine rassistische und eine geschlechtsspezifische Diskriminierung vorliegt. Darauf haben sie geklagt und diese Klage wurde abgelehnt. Und zwar mit der Begründung, dass ja schwarze Männer, dass denen ja nicht gekündigt wurde, also das kann gar keine rassistische Diskriminierung sein, so das Gericht, weil eben schwarze Männer nicht gekündigt wurde. Und eine geschlechtsspezifische Diskriminierung kann es auch nicht sein, weil eben weiße Frauen ebenfalls noch weiterhin tätig sind. Na, so. Das heißt also, was Sie hier sehen, ist, dass genau an dieser Intersektion Race and Gender schwarze Frauen tatsächlich diskriminiert wurden und rausgefallen sind aus dem Blick. Also wenn im Gericht eine Single Access Framework existiert, also eine eindimensionale Perspektive, dann fallen eben genau die spezifischen Diskriminierungsformen aus dem Blick. Und Kimberly Crenshaw hat das sehr gut auf den Punkt gebracht mit einer Metapher, nämlich mit der Metapher der sogenannten Straßenkreuzung. Und sie bezeichnet die Diskriminierung als einen Verkehr, welches aus unterschiedlichen Straßenrichtungen kommt. Und Sie müssen sich vorstellen, ich hatte ja vorhin the systems of oppression, aber man kann auch axes of oppression sagen, die Achsen, die Ungleichheitsachsen, die wir haben. Ja, also Sexismus, Rassismus, Homophobie, Transphobie, alles Mögliche. Ja, das sind alles Achsen, die sich durchaus überkreuzen. Und es sind entlang dieses Straßenverkehrs, wenn dort ein Unfall passiert, an der Kreuzung, ist es die spezifische Positionierung eben dieser Frauen, die dazu führt, dass sie unter dieser Diskriminierung beziehungsweise unter diesem Verkehrsunfall leiden. Und nun müsse man sich vorstellen, so Crenshaw, dass eine Ambulanz kommt, aber erst mal fragt, von wo kam denn der Verkehr, der dazu geführt hat, dass es zu diesem Unfall kam? Das heißt also, wenn wir erst danach fragen, aus welcher Richtung die Diskriminierung kommt, fallen sie aus dem Blick und können nicht behandelt werden. Und wir können sozusagen diese spezifische Diskriminierungsform nicht überwinden. Das heißt, intersektionale Ungleichheitsverhältnisse sind mehr als die Summe der Diskriminierung. Es ist die Spezifik und sie wird gemessen erst einmal an der Privilegierung der anderen jeweils. Also wer ist in dieser Situation privilegiert? Denken Sie an die schwarzen Männer, die ebenfalls schon tätig waren, ne, in General Motors, in der Produktion, am Fließband. Weiße Frauen eher in den Bürotätigkeiten. Ne? Also das heißt, pauschal zu sagen, da gibt es eine rassistische Diskriminierung, das findet natürlich nicht statt, entlang der einen Achse. Pauschal zu sagen, es gibt eine geschlechtsspezifische Diskriminierung, findet auch nicht statt. Aber wenn wir das gemeinsam betrachten, sehen wir, wer aus dem Blick fällt. Und das ist mit diesem Konzept Intersektionalität gemeint. Und das Interessante, warum erzähle ich Ihnen das? Ich musste ein bisschen ausholen, um das zu verdeutlichen. Aber es geht sozusagen um eine Erweiterung des liberalen Skriptes. Crenshaw sagt nicht, der Rechtsstaat, den müssen wir hinterfragen. Nein, sie arbeitet mit eben den Konzepten des Rechtsstaats. Aber sie kritisiert diesen und sagt, wir müssen es erweitern. Wir dürfen sozusagen nicht einfach nur aus einer Perspektive kommen, sondern müssen die Komplexität von Ungleichheitsverhältnissen und Diskriminierungen erfassen können. Ich fasse zusammen. Die Ausrichtung ist klar. Es geht hier um ein Festhalten an der Idee der individuellen Selbstbestimmung und aber auch an ein Festhalten an Institutionen und den Strukturen und an den Verfahrensweisen der liberalen Ordnung. Diese werden nicht hinterfragt. Sie werden kritisiert, dass sie unzureichend seien. Aber es gibt sozusagen nicht nur die Hoffnung, sondern den Glauben daran, dass das im Rahmen dieser bestehenden institutionellen Strukturen geht. Das heißt, es gibt also eine positive Bezugnahme auf den Staat. Wird zwar kritisiert, aber es gibt eine positive Bezugnahme. Ich komme zur Herausforderung des zweiten Grades. Es wird langsam komplizierter. Das Gleichheitsversprechen, so die VertreterInnen dieser Strömungen, also oder dieser Richtung, dieser Kritik, ja, das Gleichheitsversprechen, so ihr Argument, kann gar nicht erfüllt werden, nämlich genau aufgrund der patriarchalen Beschaffenheit der liberalen Ordnung. Es ist strukturell eingeschrieben, so das Argument. Und zwar so strukturell, dass einfach nur eine Erweiterung nicht dazu führt, dass wir das Problem lösen können. Es wird immer wieder die Ausschlüsse, die Diskriminierung, die Marginalisierung wird immer wieder reproduziert. Ganz zentral ist hier eine politische Theoretikerin, die genau das in den Vordergrund stellt, nämlich Carrie Pateman. Eine Theoretikerin, die Vertragstheoretiker kritisiert, also Jean-Jacques Rousseau, John Locke, Kant, und sagt, diese sprechen zwar von dem Gesellschaftsvertrag, der unter freien Brüdern sozusagen festgelegt wurde und worüber sozusagen das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit, der Rechte und Pflichten festgelegt wurde und die Rolle des Staates. Aber, so ihre Kritik, dem vorausgegangen ist ein Geschlechtervertrag. Und was sie in ihrem Buch The Sexual Contract zeigt, ist, wie diese Diskriminierung, diese geschlechtsspezifischen Vorstellungen, ja fast die Misogynie teilweise, dieser Vertragstheoretiker eingeschrieben ist in ihrer Arbeiten. Insofern, als dass sie ganz klar formulieren, dass Frauen nicht in der Lage seien, politisch zu denken, rational zu denken und damit auch nicht in die öffentliche Sphäre gehörten. Also das steht tatsächlich in den Schriften drin. Pateman kritisiert, dass das Privateigentum, das steht im Zentrum des Gesellschaftsvertrages, aber was auch im Zentrum steht, das ist sozusagen der Geschlechtervertrag, ja, ist der Schutz des Privaten vor dem Staat. Das Private, wo die Männer sozusagen entscheiden, die Geschicke der Familie entscheiden. Vielleicht, um es zu exemplifizieren, ein Zitat von John Locke in seinem 1690 verfassten Werk The Second Treatise of Government. Und zwar in der Sektion 82, wenn Sie es nachlesen wollen, schreibt er: But the husband and wife, though they have but one common concern, yet having different understandings, will unavoidably sometimes have different wills too. It therefore being necessary that the last determination, i.e. the rule, should be placed somewhere, it naturally falls to the man's share as the abler and the stronger. Und das ist noch eines der gelinde formulierten Dinge, ne? Also so, es gibt so ein paar heftigere Formulierungen, die man so findet bei den Vertragstheoretikern. So. Also Rousseau zum Beispiel, also schockierend, lesen Sie das mal. So, das sehen wir hier und das ist eingeschrieben. Das ist sozusagen Ihr Argument. Und wenn ich daran erinnern darf, ne, also das Letztentscheidungsrecht in Deutschland, es hat eine ganze Weile gedauert, bis das aufgehoben wurde. Also es ist gar nicht so weit entfernt zwischen den Vertragstheoretikern, der feministischen Kritik und der Praxis, die wir noch bis in die 50er, weit in die 50er Jahre hinein erleben durften. Ja? Aber wie steht es nun um andere Strömungen, also zum Beispiel radikalfeministische oder sozialistische Feministinnen? Ich denke, häufig werden diese als Kritikerinnen von außen des liberalen Skriptes erachtet. Ich möchte hier argumentieren, dass sie das gar nicht sind, weil sie vehement an dem Ziel der individuellen Selbstbestimmung festhalten. So beispielsweise auch Alexandra Kollontai, eine Revolutionärin, Sozialistin, die sehr stark nicht nur für das Frauenwahlrecht gekämpft hat, aber vor allen Dingen um die Selbstbestimmung bis hin zur sexuellen Selbstbestimmung von Frauen. Also sie war da wirklich außerordentlich dezidiert. Also die Idee der individuellen Selbstbestimmung wird nicht über Bord geworfen. Ja? Allerdings, was wir sehen können bei diesen Strömungen ist, dass sie ein anderes Verständnis beziehungsweise die Rolle des Staates anders sehen. Also ich möchte noch mal ganz kurz, es gibt natürlich große, große Unterschiede. Zum Beispiel Shulamit Firestone ist eine Autorin, eine radikal-feministische Autorin, die eher die Wurzeln der Unterdrückung darin sieht von Frauen, dass Männer, so ihr Argument, ja, dass diese die Mittel der biologischen Reproduktion, dass sie über diese ja nicht verfügen und mit dem Wunsch, über diese zu verfügen, sozusagen die Kontrolle über Frauen ausüben würden. Also sprich eine ganz spezifische Form patriarchaler Machtverhältnisse, die hier wirksam wird. Catherine MacKinnon ist da schon ein bisschen expliziter. Sie bezieht die Wurzeln der Unterdrückung vor allem auf die sexuellen Beziehungen, tatsächlich auf die heterosexuelle Paarbeziehung und sagt, dass diese nicht anders sein könnten, außer nur gewaltvoll und unterdrückend. Ja, das sind sozusagen die radikal-feministischen Ansätze, die daraufhin im Sinne der individuellen Selbstbestimmung dafür argumentieren, dass wir sozusagen Staatlichkeit ganz anders denken müssen und dass es andere, sozusagen andere Formen geben muss der Ordnung, der politischen und der öffentlichen Ordnung, dass Staat ganz anders gedacht werden muss. Und ähnlich bei Alexandra Kollontai, die natürlich vom sozialistischen Staat gesprochen hat. Ja, aber das heißt sozusagen die Idee des Staates, bis auf vielleicht eben Catherine MacKinnon, die wirklich an der Grenze hin zu der Herausforderung der dritten Ordnung. Also es ist nie so ganz, na, so, also bei ihr würde ich sagen, es kann auch in die andere Richtung gehen, weil sie ziemlich dezidiert davon ausgeht, dass Staatlichkeit eben gar nicht anders sein kann als patriarchal. Ja? Und daher sozusagen für Frauenräume jenseits staatlicher Strukturen plädiert. Was wir hier sehen, vielleicht nur ganz kurz, ist auch das explizite Festhalten an der Idee der individuellen Selbstbestimmung. Die Eckpfeiler der liberalen Ordnung werden kritisiert, aber es wird davon ausgegangen, dass eine Transformation möglich ist. Also das heißt zum Beispiel, dass wir eine Umbewertung haben, also dass wir ein anderes Wertesystem heranführen. Denken Sie nur an die Idee der feministischen Außenpolitik. Das wäre so ein Beispiel. Das finde ich ist ein sehr plastisches Beispiel für ein neues Bewertungssystem, das sozusagen für staatliche Politik und für den Staat geltend wird. Ja? Also Staatlichkeit wird nicht grundsätzlich über Bord geworfen, die Idee. Es wird immer noch positiv, es gibt immer noch eine positive Bezugnahme, aber es soll sich transformieren. Es sollen andere Handlungsprämissen sozusagen handlungsleitend sein. Ja? Das ist ganz zentral. Ich komme nun, und ich bin eigentlich fast am Ende meines Vortrags, dann hätte mir die Dreiviertelstunde, hätte ich dann eingehalten, fast. Die Herausforderung des dritten Gardes. Und das ist natürlich jetzt, ehrlich gesagt, gar nicht so einfach. Viel schwieriger. Was wir hier haben, ist, dass die Parameter des liberalen Skriptes sehr grundsätzlich hinterfragt werden. Nicht zwingend, indem sich die jeweiligen AkteurInnen, Akteure immer am liberalen Skript abarbeiten. Ja? Aber es besteht einfach eine ganz andere Vorstellung davon, wie Emanzipation zu erreichen ist. Das lässt sich jetzt nicht ganz einfach geografisch oder nach Weltregion. Also das Außen des liberalen Skriptes ist nicht außerhalb Europas. Nein, wir haben sozusagen die Herausforderung der dritten Ordnung auch hier, in unseren Gesellschaften. Was hier eher im Zentrum steht, ist die Frage, wie emanzipatorische Praktiken in Gemeinschaften beispielsweise gelebt werden können. Oder die Vorstellung, dass Gemeinschaft, Communities, der Ort der Emanzipation sind. Und dass die individuelle Selbstbestimmung dann doch gar nicht so im Zentrum steht. Das Individuum nicht so sehr ins Zentrum gestellt wird. Das heißt also, Emanzipation ist eben kein individuelles Unterfangen, sondern ein Zustand innerhalb der Gemeinschaft, ja, in der wir sind. Was ganz interessant ist, dass hier auf verschiedene Praktiken der Vergemeinschaftung hingewiesen wird. Commoning beispielsweise. Also wir kennen das meistens im Zuge der Umweltdebatten. Ne? Also dass öffentliche Güter vergemeinschaftet werden, Luft, Wasser, dass wir eben nicht mehr unsere Umwelt verschmutzen. Aber es geht um mehr. Es geht sozusagen in diesen feministischen Strömungen, das sind dann beispielsweise Strömungen aus der Perspektive der feministischen Postwachstumsdebatte, ne? Aber auch in anderen Kontexten. Jenseits der Postwachstumsdebatte, Ubuntu-Feminism, wo eben geschaut wird, wie in diesen Gemeinschaften durch ein sich gegenseitig ergänzen, ja, durch bestimmte Vergemeinschaftungspraktiken Güter hergestellt werden, die alle brauchen und die aber eben dann in dieser Situation, in dieser Vergemeinschaftungspraxis emanzipatorisch sind. Es ist also ein grundlegend anderer Gesellschaftsentwurf. Und gerade aus einer feministischen Perspektive wird immer die Vorstellung von Care in den Mittelpunkt gestellt. Also die Rede ist von ein Ethics of Care. Also es ist eine moralphilosophische Idee davon, dass andere Prinzipien handlungsleitend sein müssten eigentlich für unsere Gesellschaft. Carol Gilligan, eine Differenzfeministin, hat das in der Vergangenheit sehr stark vertreten. Joan Tronto hat das weiterentwickelt und stellt eine Analogie her und sagt, naja, wir haben nicht nur ein Care-Defizit in der Gesellschaft, sondern es ist die andere Seite der Medaille unserer schwindenden Demokratien oder unserer zerbröselnden Demokratien. Das heißt also, wenn wir eine demokratische Ordnung, sie nennt es nicht liberal, eine demokratische Ordnung, in der alle gleichermaßen partizipieren können, aufrechterhalten wollen, müssen wir anders über Care-Arbeit nachdenken. Sie leugnet nicht die Rolle des Staates in diesem Zusammenhang, aber es ist ein fundamental anderes Handlungsprinzip, was hier auch dem staatlichen Handeln zugrunde gelegt wird. Ja? Das heißt also, sie spricht sozusagen sehr dezidiert von Care als gesellschaftlicher Praxis und Care ist sehr, sehr breit definiert an dieser Stelle. Ich zitiere: On the most general level, we suggest that caring be viewed as a species activity that includes everything that we do to maintain, continue and repair our world so that we can live in it as well as possible. That world includes our bodies, ourselves, our environment, all of which we seek to interweave in a complex life-sustaining web. Das heißt also, Sie sehen hier eine sehr starke Erweiterung und wird sehr stark vertreten, beispielsweise eine Strömung, die wir jetzt hier so gar nicht hatten, die nicht in diese klassischen Schemata reinpasst, nämlich feministische politische Ökologinnen, ja, also Feminist Political Ecology. Das ist ein Feld, in dem genau solche Praktiken diskutiert werden. Und zwar jenseits von Staat. Dieser wird nicht abgelehnt, das ist nicht der Punkt. Aber das Verhältnis ist eins, das steht nicht im Zentrum. Nicht mehr so sehr im Zentrum wie beispielsweise bei der Gruppen der ersten Herausforderung oder der zweiten Herausforderung. Sie arbeiten sich an Staat nicht mehr ab, sagen wir es so. Ja? Sondern was im Zentrum steht, ist die Gemeinschaft. Und damit die fundamental anderen sozusagen Handlungsprinzipien ausgehen von der Idee, dass wir füreinander, miteinander sorgen müssen und Sorge tragen müssen für die Gesellschaft. Und das kann nur passieren, wenn in dieser Gemeinschaft eben auch radikal demokratisch vorgegangen wird. Und jetzt, das war schon eigentlich das Ende, aber ich finde jetzt, hier fängt eigentlich die Debatte an. Ja? Denn ich sage es Ihnen ganz, ganz offen, als eine, die selber sehr stark situiert ist in diesen Debatten, ja, um die liberale Ordnung, ist es unheimlich schwierig, diese Vorstellung von einer Gemeinschaft so zu überhöhen, weil gleichzeitig sind genau solche Communities durchaus auch unterdrückend, richtig? Und hier wird gesprochen, also Toronto spricht von demokratischen Verfahrensweisen des Commonings, von also Sorge, anders zu sorgen, Sorge zu organisieren in der Gesellschaft und die Gesellschaft diesem Ziel des sich Sorgen zu unterstellen. Ja. Aber gleichzeitig frage ich Sie, ist es sozusagen gegeben, dass automatisch diese Sorgearbeit jenseits der bestehenden Geschlechterverhältnisse bewerkstelligt werden kann? Und wenn wir uns mit den ganzen Debatten um die Postwachstumsgesellschaft auseinandersetzen, wird doch eins deutlich, auch hier, wenn es um Commoning geht, das sind politische Aushandlungsprozesse. Das sind nicht Situationen, in denen vom Himmel sozusagen die Emanzipation runterfällt. Ja? Also in dem Moment, auch wenn wir sozusagen Prozesse des Commonings angehen, bedeutet das immer eine Aushandlung von Geschlechterverhältnissen. Ja? Und die Frage danach, wer wofür zuständig ist, wie die Arbeit aufgeteilt wird und am Ende auch da, wie viel diese Arbeit wert ist, wie die Wertigkeiten sind. Ich bin mir nicht sicher, ob dies bei den Herausforderungen der dritten Ordnung wirklich gelöst werden. Also genau das müssen wir uns weiter anschauen und weiter diskutieren. Und damit wäre ich am Ende meines Vortrags. Danke.
Das war Gülay Çala mit ihrem Vortrag Geschlechtergerechtigkeit im liberalen Skript – feministische Perspektiven. Und wenn euch der Vortrag heute gefallen hat, dann hört euch unbedingt auch den Vortrag von Shirin Amir Moazami an. Die spricht über Verbindungen zwischen Kolonialismus und liberalem Denken. Und den Vortrag verlinke ich euch in den Shownotes und auf unserer Seite auf deutschlandfunknova.de. Und wenn ihr uns Redakteurinnen aus dem Hörsaal mal persönlich kennenlernen wollt, dann könnt ihr das und zwar am 13. Mai. Da ist hier in Berlin der Salon Sophie Charlotte. Der wird organisiert von der Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Und das Thema dieses Jahr ist Aufklärung 2.0. Also brauchen wir eine neue Aufklärung. Und da gibt es viele spannende Vorträge, auch einige Rednerinnen und Redner, die wir hier schon im Hörsaal hatten. Und wir Redakteurinnen vom Hörsaal sind vor Ort. Wir freuen uns, wenn ihr vorbeischaut. Ich bin Nina Bus-Bartels. Schön, dass ihr dabei wart.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.